Also nochmal schönen guten Nachmittag. Ich freue mich auf Tabea Michaelis und Ben Pohl, Stadtforscher und Urban Designer, mit ihrem Vortrag. Dieser Vortrag ist zugleich sowas wie die Eröffnung als Impulsbeitrag für die Eröffnung der Workshops. Und das Werkleitsfestival Nicht mehr noch nicht geht am Dienstag weiter mit dem Südpark, am Donnerstag mit dem Rossplatz und seinen Rändern, das ist nahe des Paulusviertels. Und diese drei Standorte werden zunächst beobachtet und dann schauen wir mal, was aus den Beobachtungen herauskommt. In dem Workshop-Programm, was jeweils auch immer öffentlich ist, sind weitere Vorträge. Martin Schmitz, Spaziergangsforscher, kommt am Mittwoch und Mathetica Porch am Freitag, 17 Uhr. Nicht mehr noch nicht, hatte ich gestern Abend schon mal erzählt, warum das so heißt. Es geht sozusagen um den beständigen Transformationsprozess, den Städte durchlaufen. Jeder Tag ist im Zweifelsfall ein anderer. Auch wenn man es stroboskopartig betrachtet, ist es relativ interessant, wenn man auf die Nullerjahre schaut, schrumpfende Städte. Jetzt werden die Zahlen des Wachstums gezählt, 15 Jahre später. Man machte sich hier in Halle die Sorge, ob die Häuser ja irgendwann dann nach und nach verfallen werden. Als die Sonderafer aufhörte, das war so in den 90ern, ging ja erstmal 2 Jahre gar nichts mehr. Und irgendwo war dann klar, also Halle hat jetzt so einen Punkt erreicht, so bleibt es, es wird sich nichts weiterentwickeln. Und dann kam plötzlich diese Finanzkrise. Dann wurde sozusagen die Immobilie wieder hochgradig attraktiv im Vergleich zu Aktien oder Geld. Und plötzlich haben wir auch hier in Halle in so einer vergleichsweise unbedeutenden Großstadt einen absoluten Run. Die Preise haben sich verdoppelt und so weiter und so fort. Darüber nachzudenken, was sich in diesen 15 Jahren seit Shrinking Cities bis heute, hier und jetzt, getan hat, das ist ein Stück weit Aufgabe des Werkleitsfestivals. Nicht mehr noch nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich darf jetzt das Mikro gleich rüber zu Tabea, zu Ben Pohl rüberreichen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind heute Morgen aus Basel angereist, wo wir derzeit arbeiten und leben. Vorher waren wir lange Jahre in Hamburg und davor an ganz unterschiedlichen Orten. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich verstehe mich selber als einen stadtforschenden Urban Designer und eigentlich meine erste Ausbildung ist Industriemechaniker. Die hat man aber nach 1991 nicht mehr gebraucht in diesem Teil Deutschlands. Also da war die Industrialisierung zu, die Feuer waren ausgelöscht und dann war ich Teil der nächsten Industrialisierung der Symbolproduktion, bin eigentlich Grafikdesigner, Filmemacher in meinem ersten Leben. Und irgendwo hat es mich dann über diese eben angesprochene Finanzkrise dazu verschlagen, zu sagen, ich muss mal hinter diese Mechaniken gucken, die mich da immer vor sich hertreiben, und habe dann irgendwann nochmal eben diesen eher sozialwissenschaftlich orientierten Stadtforschungsansatz verfolgt, weil das ein Thema war, was mich immer interessiert hat.
Mein Hintergrund ist ursprünglich Staudengärtnerin und Landschaftsarchitektin. Ich habe mich schon lange und oft mit Zeit und mit Zeiträumen beschäftigt darüber und bin eben auch Urban Designerin Weite, Licht, Luft, Raum, Leere. Bauliche Dichte, minimal, maximale Dimensionen und Volumen. Ein bunter Container, Einfamilienhaus, Großwohnsiedlungskatalog. Copy-Paste verschiedener Bauweisen, Stile und Traditionen, ungewöhnliche Mischungen serieller Bausteine. Serieller Individualismus, versteckte Winkel- und Nischenproduktion. Panoramen der Kontraste und Gegensätze, unbekannte Lebenswirklichkeiten in direkter Nachbarschaft, vielfältige Ungleichheiten, Eigenheiten, Gemeinsamkeiten, Eigenbauweisen, Elbinseln, Lager, Umschlagsplatz für Ware, Wissen, Alltagspraktiken, grau, bunt, schroff, charmant, abweisend, einladend, sehr laut, sehr international. Territoriale Erschließungen, Verwirklichungen und Aneignungen. Einladung und Aufbruch zugleich. Wir sind da.
Vielleicht ein kurzer Einblick, warum wir diesen Titel Reread und Rewrite Access statt als analoges Wikipedia gewählt haben. Eigentlich als Antwort oder als Dialog zum Festivaltitel des Nicht mehr noch nicht. Und für uns bedeutet das oder war die Inspiration dabei oder der Gedanke, eigentlich das, was man aus dem Computerbereich kennt mit den Schreib- und Leserechten. Und diese Perspektive auf Stadt zu übertragen und zu sagen, wer hat denn eigentlich Schreib- und Leserechte im Urbanen oder in der Stadt? Was wird da eigentlich geschrieben? In welchen Phasen wird geschrieben? Wie wird geschrieben? Wer schreibt? Und wie ist das vielleicht auch im Verhältnis zu einem Recht auf Stadt zu verstehen? Was könnte das unter dieser Perspektive bedeuten? Und um schreiben zu können, heißt es immer auch, dass man lesen können muss. Und es stellt sich eben die Frage, wie, aus welchen Perspektiven sind wir in der Lage zu lesen? Mit welchen Filtern blicken wir auf Stadt? Und wenn wir jetzt die Stadt so oft bemühen, ist die Frage, wie können wir Stadt eigentlich heute begreifen? Oder ist Stadt noch der richtige konzeptuelle Begriff, den man dafür bemühen kann? Wenn wir von so unterschiedlichen Phänomenen sprechen, wie Halle und Caracas zum Beispiel. Also kann man die überhaupt unter einen Hut bringen? Funktioniert das noch? Oder brauchen wir vielleicht eigentlich eine etwas weniger objekthafte Konzeption, vielleicht eher etwas wie Stadt als relationales, soziomaterielles Gefüge, etwas, was die Handlungsweisen unterschiedlichster Akteure, die Materialität, die vielfältigen Beziehungen, die Konflikte, die Aushandlung, die permanenten Veränderungen und die permanenten Neuherausbildungen von Zentralitäten, Dezentralitäten, Überlagerungen eigentlich mit einschließt. Und wenn man sich eben dieses Urbane aus einem, auch einem theoretischen Hintergrund, vielleicht über Henri Lefebvre, und seine Konzeption des Urbanen eigentlich als eine Versammlungsbewegung ansieht, dann begreift man auch, dass dieses Urbane eben in der Analyse vielleicht weniger wie geschnitten Brot auseinanderzunehmen wäre, weil wir natürlich selbst Teil dieser urbanen Prozesse sind. Das heißt, wir müssen in gewisser Weise die Perspektive ändern und wir können nicht mehr aus dieser Außenposition auf das Urbane gucken. Wir sind Teil dieser Aushandlungen, wir sind Teil dieser Gefüge, wir sind selbst Produzenten und Produzierendes in diesen Beziehungen, nicht nur. Und jeder von uns kennt es, wir werden getrieben, angetrieben, wir werden getriggert von Situationen und wir triggern selbst Situationen. Und unsere Frage in dem, was uns im Berufsalltag oder auch aus Forschungsperspektiven interessiert, ist eigentlich, wie man zu diesen zu dieser Komplexität und zu diesen Wissensressourcen des Urbanen eigentlich einen Zugang erhält auf den unterschiedlichsten Ebenen des Alltags, der Infrastrukturen, der Materialitäten, der Handlungsweisen in expliziten Wissensformen oder auch eben impliziten Handlungsweisen. Und das ist die Frage natürlich, wie lesen, wie kommen wir ins Spiel? Welche Sprachen müssen wir eigentlich sprechen lernen? Und das heißt nicht nur vielleicht menschliche Sprachen, also Sprachen des Menschlichen, sondern wie kommen wir eben vielleicht auch mit Dingen ins Spiel und ins Gespräch, mit wem oder womit? Und wie machen wir diese Komplexität verhandelbar? Jetzt können wir uns die Frage stellen, die eine Perspektive ist natürlich das Lesen, das Read selbst, also wie lesen wir das Ganze, und da gibt es natürlich einen großen Methodenschatz aus den sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Man kann natürlich jetzt die Statistiken bemühen oder man kann Interviews führen, man kann beobachten. Und man kann natürlich auch andere Perspektiven einnehmen und sagen, man geht in Intervention, also man stößt etwas an und schaut, wie verhält sich dieses Gegenüber oder das, wo ich jetzt eigentlich drinstecke, dieses Beziehungsnetzwerk. Das Re dabei ist eigentlich die Fragestellung des permanenten Veränderns auch der Position und des Hinterfragens dessen, durch welche Brille gucken wir dabei. Und wie begreift man vielleicht dieses Neulesen und Auslesen dieser enthaltenen Möglichkeiten, Ressourcen und Wissensperspektiven auch als eine politische Tätigkeit? Und zwar mit Jacques Rancière gesprochen, vielleicht als jene Tätigkeit, die eine Funktion verkehrt, die das sehen lässt, was nicht geschah, um gesehen zu werden, die das als Diskurs hörbar macht, was nur als Lärm vernommen wurde. Da geht es also dabei darum zu schauen, welche Interpretation ich eigentlich auch mit meiner spezifischen Blickweise und meiner Veränderung der Filter und Brillen, die ich mir aufsetze, mit den Optiken, die ich vor meinen inneren Linsen habe, eigentlich auf das Urbane als komplexen Zusammenhang gucke. und vielleicht auch immer wieder hinterfrage, bin ich in irgendwelchen Stereotypen, Kategorien gefangen und wie lassen die sich wieder aufbrechen? Also wie verändert sich mit dem Beobachten und mit dem Fragestellen auch meine eigene Perspektive und meine Fähigkeit überhaupt erst zu erkennen und damit freizulegen und zum Sprechen zu bringen, was bisher eigentlich gar nicht sprachfähig war. Und jetzt mache ich es mal sehr, platt. Was sehen wir? Wir sehen ein Haus mit zwei Fenstern und zwei Garagen. Und jetzt könnte man sagen, aha, ein Autoschlafzimmer. Oder man könnte sagen, sich die Frage stellen, was für Potenziale stecken da eigentlich drin? Also eigentlich ein typisches deutsches oder europäisches, französisches oder Schweizer Einfamilienhaus. Ein bisschen schräg, so in dieser Form. Und man könnte darin eben auch die gesamte Potenzialität eines Weltkonzerns lesen, wie hier. Kennt es jemand? Steve Jobs Garage, ja, im Silicon Valley. Total profan, aber eben die Potenzialität, dass da drin eigentlich der Startpunkt einer technologischen Wende startet. Jetzt muss man es nicht so weit herholen, man kann auch sagen, es ist vielleicht einfach nur die Potenzialität eines künstlerischen Ausdrucks, einer Lebensfreude, eines Gestaltungsdrangs. So. Und ja, man kann jetzt drauf gucken und sagen, aha, da ist da so ein Kleingärtner-Spießer, der da irgendwie da mit seinem Adler rummacht, wie ist denn der schräg drauf? Aber man kann das eben auch als Gestaltungswillen, als Potenzial, als Anknüpfungspunkt, als Energie betrachten, die man erstmal wertschätzen kann und sagen kann, das ist eine Bedingung, das ist eine Ressource, die finden wir überall. Die finden wir in der letzten Fabrikhalle noch, die irgendwo vor dem Abbruch steht. Und permanent sind natürlich diese Prozesse auch in Transformation. Das ist, ihr werdet es kaum glauben, das ist Basel. Ja, das ist ein Industriegebiet in Basel und da gibt es diesen Sikh-Tempel, glaube ich, ist es. Und aus dieser Perspektive, ich gebe gleich wieder an meine Kollegin ab, damit ich nicht hier so alleine rede, die ersten 9 Minuten, stellt sich die Frage, mit welchen Methoden oder auch mit welcher Methodologie öffnen wir eigentlich dieses Feld und warum vielleicht Methodologie, man kann es jetzt mal sprachlich versuchen ein bisschen herzuleiten und könnte so nach Heraklit Fragment 50 und Heidegger, der das irgendwann wieder ausgräbt, sagen, dass der Logos, also Methodologie, der Logos eigentlich so ein auflesendes, darlegendes, lesendes Zusammenlesen ist, so wie bei der Weinlese. Das ist ein auflesendes, versammelndes Lesen, also die Versammlung. Und die Methode, da könnte man sagen, Meta, hinterher, her nach, Hodos, Weg, Gang, das wäre also vielleicht Methoden, Logos, die Versammlung zusammentragender Nachgänge. Ja? So. Das heißt also, wir haben nicht nur einzelne Methoden, die einfach nur ein Nachgang sind, sondern vielleicht die Versammlung dieser unterschiedlichen Nachgänge, wie man den Dingen vielleicht nachgehen kann und nachspüren, den Prozessen. Und jetzt haben wir es mal ein bisschen aufgegliedert. Es gibt jetzt über die nächsten 20 Minuten in verteilten Rollen Einblicke in an Projekte aus den letzten 8 Jahren, an denen wir eigentlich so facettenartig mal aufzeigen wollen, wie wir in unserer Arbeit vorgehen und wie wir vielleicht den Feldzugang haben, wie wir ins Spiel kommen, wie wir mit Material, was wir aus Beobachtung oder Interaktion auch herausarbeiten, umgehen und das eigentlich auch in unserer Berufspraxis operationalisieren und einem weiterführenden Gebrauch zuführen. Also das nicht nur als Phänomen stehen lassen und ausgraben und vielleicht als eine künstlerische Herangehensweise oder eine Forschungsfrage begreifen, sondern auch weiterschreiben damit.
Wir werden euch jetzt in 5 Schritten sozusagen unsere Arbeits- und Verfahrensweise an verschiedenen Projekten zeigen. Der erste wichtige Moment ist diese Frage des ins Spiel kommen. Also wie komme ich selber ins Spiel, wie komme ich in den Dialog und wer spielt mit uns? Das ist natürlich gleich verbunden mit der Frage der Partizipation. Man weiß es vielleicht gerade in den Planungen, sind kooperative Planungsverfahren ganz ein wesentlicher Bestandteil. Wir versuchen auch da diese Prozesse immer wieder aufzubrechen und zu hinterfragen und nicht im ja, im, sag jetzt mal, in einem 0815 linearen Prozess diese Bürger abzuholen, wie man so schön sagt, und dann nach den farbigen Bildern die Planung umzusetzen, sondern uns geht es wirklich darum, auch den Ort zu verstehen und auch in diese verschiedenen Sprachen einzutauchen. Jetzt in den letzten Jahren in Basel haben wir mal die Formate SMLXL ausgearbeitet. Das sind ganz kleine Mikrointerventionen, wie zum Beispiel dieser Tauschkasten, wo man erstmal denkt, es geht sicher um das Austauschen von Alltagsgegenständen, die jemand nicht mehr braucht und aber schade findet zu verschenken. Das ist zu wegzuschmeißen. Das ist sicher ein Aspekt. Für uns ist es aber wesentlicher dieses Beiläufige. Es ist nichts, was erzwungen wird, sondern es passiert auf dem Nachhauseweg. Es passiert wirklich spontan und es geht uns auch darum, mit diesem Tauschkasten, der eigentlich für uns der Stellvertreter im Feld ist, die Leute an diesen Tauschkasten auch zu sich begegnen zu lassen, sich auch austauschen zu lassen über eine Erzählung oder auch über Informationen. Also es geht um das Materielle und das Immaterielle. Ein überall sicher auch bekannte Intervention ist das Tisch auf die Straße stellen und dann warten, dass die Nachbarn kommen und dass man gemeinsam isst. Das ist ein Projekt in Lenzburg. Das ist eine neue Wohnsiedlung gebaut worden in den letzten 3 Jahren und es fehlt eigentlich die Erdgeschossnutzung und es gibt auch kein Konzept für den Außenraum und wir versuchen in kleinen interventionistischen Schritten immer wieder den Dialog herzustellen, nicht nur zwischen uns und den Nutzern oder Bewohnenden, sondern natürlich auch untereinander. Das sind die universellen Sprachen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Es sind aber auch die Momente, wo man zusammen handwerkt, also auch die Fragestellung, gemeinsam Velo zu reparieren. Man erfährt sehr viel über den Ort, man erfährt sehr viel über die Nachbarschaft. Das ist ein kleines Projekt in Basel, auch der sogenannte Werkhof, den wir auch als analoges Wikipedia benennen, weil auch dort sich die Nutzer wirklich einschreiben über ihre alltäglichen Gebrauchsweisen. Eine Intervention in einem L-Format, wie wir gesagt haben, und es dient eigentlich quasi auch des Versuchsausbaus, also auch vorzumachen, zu zeigen, wenn der Platz leer ist, was könnte es noch sein? Könnte es für einen Abend ein Open-Air-Kino sein? Das ist eine Sache, die wir in dieser speziellen Wohnsiedlung in Lenzburg immer wieder feststellen, dass sich viele Leute gar nicht mehr trauen, sich den Außenraum anzueignen. Und dieses Vormachen und auch Wiederholen und auch mitzumachen hilft durchaus, Dinge auch zu verhandeln. Und das kann dann auch mal wieder an einem Plan sein, wo dann die Eigentümerin die Hand aufstützt, wirklich die Eigentümer und die zukünftigen Nutzer zusammenzubringen und an dem Tisch zu diskutieren, wie könnte man denn aus der einen Industriehalle eine Handwerkerstadt entwickeln. Es geht bis dahin, dass wir dann nicht nur dass wir eigentlich dann noch die Personen auf ihren Wunschort stellen und darüber diskutieren, bis hin zu großen Konferenzen mit 100 Personen, wo man wirklich rausfindet, was auch die Ängste zum Teil sind an dem Ort, wenn es um eine Transformation geht, eben dieses noch nicht, nicht mehr. Das birgt auch meistens mit Ängsten der Veränderung. Es ist nicht mehr so wie früher. Also hat man auch dafür Raum, wirklich zu fragen, was für Sorgen dort stehen. Dann eine Intervention, die wir im Rahmen Urban Design an der Hafen City Universität durchgeführt haben. Ich habe eben schon gesagt, mich hat schon immer Zeit beschäftigt. Die Frage des Wartens an Bushaltestellen haben wir aufgegriffen. Und zwar ging es da auch um die Elbinsel in Hamburg. Ich bin mit meinen Kolleginnen über mehrere Tage im Deriv umhergestreift und wir haben festgestellt, diese Elbinsel in Hamburg ist eigentlich ein Ort, wo es auch noch nicht und nicht mehr diesen Zustand hat, diesen Zwischenzustand. Es war alles immer auf dieses Warten, aber wir wussten nicht, auf was wird eigentlich gewartet. Das hat uns dann dazu bewegt, in verschiedenen Sprachen an Bushaltestellen als Interventionistin Post-its aufzukleben mit der Frage I'm waiting for und haben das in verschiedenen, man sieht es hier, eben verschiedenen Sprachen aufgestellt und in dem Moment, wo wir die Post-its aufgehängt haben, haben wir gemerkt, wir sind eigentlich offenbar erkennbar, dass wir an diesem Ort etwas verändern und die Leute sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, was macht ihr da oder warum macht ihr das? Und man hat gemerkt, dass es ein sehr schöner Moment war, auch so in diesen Dialog zu treten, ohne dass wir auf sie zugehen mussten, sondern dass uns die Leute gefragt haben. In dem Moment, wo wir die Post-its aufgehängt haben, uns dann an die Bushaltestelle selber als Wartende gestellt haben, konnten wir dann auch beobachten, was mit unseren Post-its passiert. Und es gab ganz unterschiedliche Ausgänge an den Haltestellen. Es war manchmal gar nicht mehr so sehr die Frage, I'm waiting for Nintendo oder I'm waiting for meine Mutter. Es waren ganz unterschiedliche Antworten. Die haben uns fast, also die haben uns auch interessiert. Aber für uns war wesentlich wichtiger, was dieser Ort mit diesen Post-its macht und welche Reaktionen es darauf gab. Das war wirklich so ein sehr schneller Durchlauf an verschiedenen Städten in Europa.
Ja, vielleicht noch die Multilingualität, die sich dann eben auch gezeigt hat, also diese Vielsprachigkeit. Man muss sich vorstellen, dieser Ort, an dem diese Intervention stattfand, beherbergt Menschen aus 158 verschiedenen Nationen und mit dementsprechend vielen auch verschiedenen Sprachen. Und in dieser Form eigentlich darüber, über dieses ich warte auf, I'm waiting for, in sämtlichen Sprachen, die man sich irgendwie dann aus Google ziehen kann, zu gucken, wie kommt man in den Dialog. Und in dem Moment, wo der Bus vorbeifährt, ist man anonym und kann sich eigentlich als anonymer Beobachter mit dazugesellen und schauen, was passiert, wie reagiert die Situation drauf. Andere Perspektiven, ein Projekt, was ich im Rahmen des der Universität der Nachbarschaften in Hamburg-Wilhelmsburg gemacht habe, zusammen mit Bernd Knies, war ein kleines Seminar mit einer videografischen Perspektive oder einem videografischen Methoden. Da sind wir der Frage nachgegangen, was bedeutet Arbeit für dich? Und so einfach war die Frage mit 12 Studierenden auch gestellt. Diese ganz einfache Frage haben die 12 Studierenden innerhalb von einer Woche unterschiedlichsten Menschen in Hamburg, Wilhelmsburg gestellt und daraus innerhalb dieser 5 Tage, glaube ich, 5 mal 15 Minuten Film geschnitten und danach die unterschiedlichsten Protagonisten und Vertreter von Institutionen der Elbinsel. Man muss sich vorstellen, die Elbinsel war in dieser Zeit 2013 von einer internationalen Bauausstellung in einem starken Transformationsprozess. Und es ging immer um den Dialog, wie kommen eigentlich diese Institutionen, die Bauausstellung, die Stadt und die Menschen, die Bewohnerinnen der Insel eigentlich auch in einen Dialog. Und wir haben uns mit eigentlich als Übersetzerinnen verstanden, in diesen Prozessen Dialoge herzustellen. Und von daher war es wichtig, eigentlich mal den Perspektiven nachzugehen, was bedeutet Arbeit für dich, um auch gegen bestimmte Abwertungsdiskurse andere Perspektiven sichtbar zu machen. Und es gibt einen kleinen Ausschnitt für euch, der
Arbeit ist gesund.
Jetzt läuft.
Bleibt man fit.
Arbeit ist alles für mich.
Macht mir Spaß. Noch 7 Jahre, dann nichts mehr. Dann ist er genug. Dann bin ich schon rein.
Jetzt im Moment oder jetzt, also in meinem Alter jetzt, ein notwendiges Übel, um zu überleben. Also ich würde lieber irgendwo am See liegen. Und die Angel ins Wasser halten.
Das bedeutet Arbeit. Arbeit ist nur weniges Übel eigentlich.
Jedem seine Erfüllung ist wahrscheinlich nicht.
Arbeit ist für mich, wo ich abends nach Hause komme und ich sehe, okay, ich bin kaputt. Das ist für mich Arbeit.
Ein Kind ist Freizeit von zu Hause und Haushalt und so. Und das hier ist die Arbeit. Obwohl ich das eigentlich als Arbeit hört sich immer negativ an, finde ich. Das ist für mich hier nicht. Also es bringt Spaß und deswegen ist es nicht wirklich Arbeit.
Also wenn ich jetzt kein Kind hätte, würde ich arbeiten mit dir, so richtig arbeiten. Aber weil ich jetzt Kind habe, nehme ich mir jetzt die Zeit erstmal zu Hause zu arbeiten mit dem Kind.
Nein! Ja,
aber dann würdest du schon sagen, dass das auch Arbeit ist?
Ja, auf jeden Fall. Richtig anstrengend Arbeit. Wo ich Vollzeit gearbeitet hatte, ich hatte mal gearbeitet, bevor ich Kinder hatte. Und ich fand das leichter. Also ich habe immer gesagt, nachdem ich Kinder hatte, ich würde eigentlich lieber gerne wieder arbeiten.
Also im Sommer sind 24 Stunden Tage keine Seltenheit, wo man 24 Stunden am Stück arbeitet. Also ich oder meine Frau nicht.
Demütigung und das ist hier Erniedrigung, so was ein Eurojob, ein reiches Land. Was ist das überhaupt?
Und wenn man dann arbeiten muss, am Tag durchschnittlich 10 Stunden, und das ist dann halt, also kriegt man nicht dafür, wird man nicht bezahlt heutzutage. Nicht wie früher, muss ich sagen. Also ehrlich gesagt, Arbeit hat sich voll geändert, oder, ja.
Wenn wir nicht arbeiten, würden wir gar nicht existieren. Also was heißt existieren? Wir könnten nicht leben. Ja? Ja, war?
Genau, so, ja.
Bitte? Ah. haftada 6 gün çalışıyoruz.
8 saatte, 8
tage, jeweils 8 tage. Seviniyor musun? Seviyor musun?
Ha, çok güzel. Bunu severek yapıyorum. 25 saat yapıyorum.
Ama şu saat 25 Jahren diesen Beruf und mache ich alles mit Freude, sagt er.
Es ist ein Lernprozess, der echt über Jahre geht. Das ist nicht so, dass ich ein, zwei Jahre das lerne und dann bin ich Profi. Nee, wir lernen alle, heute noch, jeden Tag dazu. So, ich stehe früh auf, immer noch. So, ich muss, nee, ich stehe auf, oh, ich darf heute tätowieren. Das ist immer noch so ein Feuer und deswegen hoffe ich so lange, wie es geht, echt.
Ist es für dich Arbeit?
Nee, es ist eine Leidenschaft. Es ist klar Arbeit in dem Sinn, dass du hier nicht rausgehst und na, cut, jetzt habe ich Feierabend. Nee, du sitzt zu Hause noch, bereitest Skizzen vor, guckst dir verschiedene Bilder an von verschiedenen Künstlern und so weiter. Also es ist schon Arbeit auch, aber es ist eine Leidenschaft, die jetzt nicht so, wo du nicht sagst, ich muss in die Arbeit, ne? Sondern du gehst gerne, du hast Bock darauf, ne? Das zu machen.
Also aus der Perspektive geht es darum, natürlich in dieser Situation als Forscher oder als Beobachter eigentlich eine Übersetzerrolle auch anzunehmen. Also auch mit seiner Subjektivität und den Fragen, den eigenen Interessen in den Dialog zu treten. Und in dieser Beziehung eigentlich weiterzuarbeiten, die eigenen Themen auch zu verfolgen. Also nicht etwas, was einem vorgegeben wird oder was man jetzt machen muss, weil es die Dissertation dafür bezahlt wird oder die Drittmittel das irgendwie finanzieren, sondern eigentlich zu sagen, aus der eigenen Fragestellung, aus der eigenen Biografie vielleicht sogar heraus bestimmten Themen nachzugehen. Und unter solcher Perspektive auch dieses Arbeitens und der Frage nach Produktion, da gehen wir vielleicht ein bisschen schneller durch.
Genau, aber vielleicht sagst du
noch
den zweiten Schritt.
Arbeit ist gesund.
Ja. Genau, also der zweite Schritt neben dem ins Feld, ins Spiel kommen, geht es darum, auflesen, hervorbringen, aufzeichnen, übersetzen. Also wie welche Formen von Notation oder Versammlungs- und Aufzeichnungsprozessen können wir denn eigentlich zeigen oder wie befragen wir die selbst? Willst du? Machst du? Okay, nee, ich mache. Gut. Also das war ein Projekt, eine Fragestellung, die sich eben eigentlich dem Produktionsbegriff genähert hat, weil der hat uns gerade umgetrieben in der Zeit. Da haben wir auch Matthias Görlich kennengelernt. Der war einer unserer Referenten bei dem Workshop, wo wir eine Woche lang mit internationalen Studierenden und geladenen Gästen versucht haben, eben an diesem Ort in Wilhelmsburg der Frage nachzugehen, made in lokale Praktiken urbaner Produktion in Hamburg. Und da ging es einfach darum, eigene Arbeitsweisen auszuprobieren. Also und das ist eigentlich vielleicht auch der Aufruf oder das Plädoyer dafür, experimentell mit den Formaten umzugehen, zu schauen, nicht das zu kopieren, was es schon gibt und vielleicht sogar schlechter zu machen, sondern immer zu gucken, wo kann ich es nochmal verändern, wo kann ich es hybridisieren, wo finde ich eine eigene Form, auch methodisch kreativ mit bestimmten Prozessen umzugehen und das auch zu dokumentieren. Also immer wieder die Frage, wie bringe ich denn das, was ich draußen sehe, in meinem Deriv, in meinen Expeditionen, meinen Stadtspaziergängen eigentlich auch mit? Wie mache ich es verhandelbar? Ja, wie mache ich es diskutierbar? Und das war eben genau eine Szene, der Versuch, etwas diskutierbar zu machen aus der Erfahrung eben von 24 Stunden Deriv oder 12 Stunden Deriv. Und Situationen zu schaffen, die offen sind, in denen man diese unterschiedlichen Perspektiven ausprobieren kann. Ein Beispiel hier, was ich bis heute sehr spannend finde, von Daniel Glaser, ein österreichischer Teilnehmer, der dann auf den Gedanken kam, in den Supermärkten die Kassenzettel einzusammeln und darüber, über diese Spuren, über diese Indizes eigentlich zu verstehen, wie was kaufen die Leute ein und daraus eigentlich herauszuarbeiten, zu gucken, was sagt mir das über den Ort? Und der ganz akribisch diese Kassenzettel durchgegangen ist, um zu gucken, was für Typen lassen sich da vielleicht auch rausschälen, was mache ich mit dieser Information, was sagt mir dieses Zwiebelmett und wie viel Leergut ist zurückgegeben und welche Sorte Zigarette wird gekauft und wie viel von jeder Sorte. Oder andere Kollegen, Gehsteig-Guerilla aus Österreich, aus Wien, die gesagt haben, wir müssen viel sichtbarer werden, und die haben sich eben dann als Piraten der Schätze, also ging es um die Schätze des Ortes, und dann haben sie sich einen Piratenwagen gebaut und sind wirklich mit selbstgebauten Papageien auf der Schulter herum und haben geguckt, wie kommen sie damit ins Gespräch, wie schaffen sie Bindungsmomente. Das sind sehr experimentelle Perspektiven gewesen, auch hier in einem so eine Übersetzung immer die Frage, wir sind hier zu eingegrenzt, zu abgegrenzt, was machen wir mit dem Zaun, und dann eben an diesen Dingen nicht den Stereotypen zu verfallen und zu sagen, der Zaun muss weg, sondern zu sagen, was kann denn der Zaun? Der kann ja auch was, der ist ja vielleicht auch gut, der ist ja für irgendwas da. So ein ganz spannendes Element, so. Und aus diesem Prozess heraus, also immer wieder die Frage, wie arbeitet man an den eigenen Methoden, wie macht man Dinge sichtbar, wie hybridisiert man? Wie können auch kleine Experimente, die erstmal vielleicht aussehen, als würden sie für nichts taugen, am Ende dann doch irgendwo wieder in den nächsten Projekten eigentlich sinnvoll einen Einfluss haben?
Bei dieser Arbeit, ich auch als Landschaftsarchitektin, habe mich natürlich mit den Schrebergärten oder den Familiengärten auf der Billerhuder Insel auch im Raum Hamburg beschäftigt, und da war das, was wir auch eingangs gesagt haben, so diese Frage, wie kann man auch einzelne Orte zerlegen in ihren Komponenten, oder was steckt auch hinter diesen Symbolproduktionen, also was kann ich noch darüber hinaus lesen? Wie jetzt zum Beispiel bei diesem Bild auch was an Kulturen oder auch an Alltagspraktiken zusammenkommen. Da war für mich der Moment zu sagen, okay, wie kann ich diese Billerhuder Insel, diese, weiß gar nicht, ich glaube 100 oder 150 kleinen Schrebergarten, wie kann ich die auseinandernehmen? Welche alltäglichen Gegenstände finde ich da, und wie kann ich sozusagen aus diesem Material wieder in die nächste Stufe gehen und kann das so abstrahieren, dass ich sage, ich krieg sogar raus, was auf der Billerhuder Insel für einen Farbcode existiert. Das war zu einer Winterzeit, und man hat wirklich so diese ganzen leuchtenden Gießkannen und die grünen Wassertonnen gesehen, und es war eigentlich ein sehr großes Farbspiel, und auch da hinzugehen, zu sagen, wie kann man das Gesehene nochmal abstrahieren und nochmal ein ganz anderes ja, Verständnis auch für die alltäglichen Gegenstände gewinnen.
Vielleicht die dritte Schnittebene da drin ist eigentlich das Zerschneiden, das Zerlegen, aber nicht das Zerlegen, um es zu reduzieren, sondern eigentlich eher um es anzureichern, um es zu organisieren und zu konzeptualisieren. Ein Beispiel, wir bleiben in Hamburg, in einem Projekt, wo es darum ging, sich mit Perspektiven und Zukunft von einem, sagen wir mal, sehr heterogenem Stadtteil der Elbinsel auseinanderzusetzen. Hier Kirchdorf Süd, eine Großwohnsiedlung aus den frühen 70er Jahren, und in direkter Nähe dazu eine Einfamilienhaussiedlung, die in langen Transformationsprozessen seit den 30er Jahren eigentlich zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Und wir sind rangegangen und haben erstmal geguckt, wie können wir eigentlich das, was wir da sehen, was wir wahrnehmen, in bestimmte Elemente zerlegen und auch in einem Katalog eigentlich organisieren für uns. Und zum einen waren das eben so Sachen wie hier links im Bild, die so bestimmte bauliche Anordnungen, Setzungen physischer Art, auch physische Imperative, das war alles geprägt von Pollern und Absperrgittern, solchen Perspektiven, und das erstmal als Phänomen rauszugreifen und zu abstrahieren. Und zum anderen hier rechts im Bild die Balkongebrauchsweisen und zu gucken, wo findet denn eigentlich Aneignung statt. Ja, das Ganze lief unter der Fragestellung eigentlich ungeplanter Prozesse, und wir haben uns auf die Spur gemacht, geguckt, wo entstehen denn eigentlich diese Überlagerungen, die Aneignungen, die ungeplanten Ebenen, wo bricht sich denn vielleicht der Alltag in bestimmten Strukturen eigentlich eine eigene Bahn. Natürlich haben wir auch Interviews gemacht, das gehört dann dazu, das kann man auch, das muss man nicht immer als lange Texte machen, sondern man kann es eben auch mal als eigene Erinnerungsform in anderer Struktur ablegen. Genauso historische Arbeiten, die dann Aufschlüsse geben darüber, welche Beziehungen in welchen Zeitetappen eigentlich vorhanden waren. Und aus diesen ganzen gesammelten Katalogen eigentlich dann zu gucken, was können wir eigentlich über die Zukunft, über das noch nicht, oder was können wir für dieses noch nicht denken. Und da ging es dann ganz stark darum, dass wir versuchen, eigentlich ein rekursive oder iterative Verfahren zu entwickeln, und das auch als Plädoyer dafür, sich eigene Verfahren zu organisieren, zu fragen, was sagen mir die großen Trendentwicklungen, was sagt mir der Ort als Filter, was für mögliche Zukünfte lassen sich ableiten, wie kann ich die erweitern, was habe ich eigentlich für ein eigenes Motiv, was ich mitbringe, wo hängt denn meine Karotte, wer hängt mir denn diese Karotte vor die Nase, bin ich das selbst oder folge ich dem Traum vom Einfamilienhaus, vom VW Golf, den mir irgendeine Werbeagentur oder irgendein Immobilienentwickler vor die Nase hängt. So, was will ich eigentlich? Auch ich als Gestalter und Stadtforscher. Und daraus haben wir eigentlich ein Gedankenexperiment gemacht, drei Kataloge, ein Katalog ortsspezifischer Qualitäten, der kam eben aus der ganzen Recherche und da ging es darum, wirklich zu katalogisieren und verfügbar zu haben, was haben wir als Qualitäten am Ort. Dann einen Katalog, sagen wir mal, von Referenzprojekten oder Best Practice oder Learning From könnte man sie nennen. Dann ging es darum, was machen unter ähnlichen Bedingungen oder was sind vielleicht Elemente aus anderen Projekten, die man sich verfügbar machen kann, um sie dort auch einzusetzen in veränderter Form. Und dann ein Katalog experimenteller Heterotopien, also experimenteller Andersorte, wo es darum ging, was wäre wenn? Also mit diesem nicht mehr noch nicht eigentlich so umzugehen, dass wir sagen, können wir eigentlich diese große Wohnsiedlung, um die es ging, dekontextualisieren. Die schneiden wir aus und machen aus der Immobilie eine Mobilie und gehen mit ihr auf Reise. Schicken sie nach Istanbul in ein Gecekondu und gucken mal, was würde mit ihr passieren? Mal darüber nachdenken, das hineinzuschreiben und zu sagen, wie wird sie angeeignet von den Etagenfabriken der Näherin oder nach St. Moritz. Auf einmal wird sie ein Skihostel oder Spa-Resort. Und dann wiederzukommen und zu sagen, okay, diese bauliche Struktur, die kann viel mehr, als wir erstmal imaginieren können. Und das nehmen wir eigentlich als Re-Import und sagen, hey, an dem Ort kann doch wahnsinnig viel möglich sein. Und dann eben zu gucken, wie dieses, was möglich wird, aus diesen Versatzstücken in so einer Art nicht fundamentalistischem Bild eigentlich beweglich zu halten und zu sagen, diese Collage ist eigentlich eher ein Diagramm von Möglichkeiten. Sie überzeichnet an ganz vielen Stellen und sie ist eben auch kein Plan, sie ist kein Bild, sie ist eher ein Prozess oder ein Reaktor grafischer, diagrammatischer Beziehungen zueinander. Das hat uns dazu geführt oder angereichert, eigentlich mit den Qualitäten am Ort anders umzugehen und zu sagen, was wären denn die kleinsten ersten Schritte, die man tun könnte, um zu diesem fernen Zukünftigen eigentlich hinzukommen.
Das nächste Projekt, das war interessant, Boldaraja Dictionary in einer Summer School in Riga, Boldaraja. Das war wirklich insofern lost in translation, weil wir die Sprache wirklich nicht sprechen konnten und dahingehend auch als Forscher und Forscherinnen irgendwie das Gefühl hatten, jetzt müssen wir andere Instrumente oder andere Methoden finden, um in den Dialog zu kommen. Auch hier als erstes war dieser Drift oder dieses Verlorengehen auch räumlich, dass wir uns den Ort im situationistischen Verfahren angeschaut haben, umhergeschweift sind und dann über zwei Wochen in der Zeit, wo wir auch vor Ort waren, ich glaube, das ist auch noch wichtig in unserer gesamten Arbeit, dass wir nicht als Eintagsfliegen die Orte besuchen und dann abends wieder zurückgehen, sondern dass wir uns wirklich als Feldforschende unsere Zelte aufschlagen und dort wohnen und arbeiten und eben auch tagsüber oder abends dann auch unseren Alltag dort verbringen. Was entstanden ist in diesen zwei Wochen, ist tatsächlich dieser Boldaraja Dictionary. Wir haben ganz unterschiedliche Punkte aufnehmen können. Wir haben eben auch ohne die Sprache Wege gefunden, wie wir ins Kommunizieren kommen, sei es auch, dass wir follow the people, dass wir Leuten gefolgt sind, dass uns diese Personen zu ganz geheimen oder auch zu ganz speziellen Orten gebracht haben, die wir niemals gefunden hätten, wenn wir uns auf unsere eigenen Wahrnehmungen verlassen hätten. Das ist zum Beispiel der Wodka-Verkauf, wo man mit einem speziellen Code an dem Tor klopft, die Luke öffnet und dann gezahlt wird. Das war in einem Schrebergarten. Aber auch natürlich die Zeichen der Wäsche, also ähnlich wie die Einkaufszetteln, sagt natürlich auch die Wäsche etwas über ihre Bewohner und Bewohnerinnen aus. Und dann auch kleine Orte des Rückzugs, bis dahingehend, dass in unserem Katalog Boldaraja Dictionary unsere eigene Arbeitsweise wieder dargestellt wurde. Also auch zu sagen, wir zeigen nicht nur das Resultat, sondern wir zeigen auch den Weg, wie wir zu unserem Resultat oder zu unserer Arbeit kommen. Da stecken ganz viele Einzelaspekte drin, darauf können wir jetzt nicht eingehen, aber man sieht auch vielleicht so Phänomene wie hier oben links im Bild die Mikroökonomien, also auch zu verstehen, wie funktionieren die Orte auf der ökonomischen Ebene. Also wir haben Blueberry Business, haben wir zum Beispiel rausgefunden, Frauen, die an den Straßen ihre Blaubeeren oder ihre Pilze verkauft haben. Wären wir schon beim Punkt 4, Remix und Reorganisieren, Verunreinigen. Ich übergebe Ben, das ist sein Spezialgebiet.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem vorher, sich diese Kataloge verfügbar machen, waren ja eigentlich die letzten beiden Projekte, zu zeigen, dass man das Material erstmal einfach in irgendeiner Reihenfolge, und wenn es das Alphabetische ist oder so, wie sie hineinkommen, ordnet, das macht noch gar nichts aus, wie die Reihenfolge ist daran, es ist nur das verfügbar machen. Und in dem nächsten Schritt geht es eigentlich darum, dass man diese Sample, die man hat, neu verschaltet. Und deswegen haben wir hier mal so die Analogie dieser Sample-Pads. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch so DJs, die sich dann so ihre Tracks und Sample und Sounds auf unterschiedliche Tasten legen. Für wen, wer es nicht weiß, jede dieser bunten Tasten, da liegt irgendwie ein anderer Ton dahinter. Und wenn man drauf drückt, dann wird er abgespielt und man kann ihnen bestimmte Rhythmen verpassen und dann werden sie in einer bestimmten Form abgespielt oder in einer bestimmten Weise geloopt oder verändert. Und in einer ähnlichen Weise funktioniert an vielen Stellen auch unsere Arbeitsweise, dass wir uns eigentlich solche eigenen Klaviaturen oder Sample-Pads erstmal bauen. Hier ein recht aktuelles Beispiel, wo wir nachher auch analog nochmal drüber reden können. Das ist ein kleiner Studienauftrag in Basel in diesem Sommer gewesen zum bezahlbaren Wohnen. Die Stadt Basel hat die Frage gestellt, bezahlbares Wohnen, wusste aber gar nicht so richtig, was sie damit will. Und der Ort, um den es ging, war eine Kleingartenanlage, 4 Hektar groß, mit einer Asylsiedlung drauf, wo man innerhalb der nächsten 8 Jahre irgendwie Wohnungen bauen möchte. Was man hier vorne sehr schön sieht, das sind oben eigentlich unsere Sample-Pads und hier unten, das sind dann eigentlich so die Tracks, die dabei rauskommen. Aus den Sample-Pads kann man aber auch andere Tracks machen. Ja? So, das wäre jetzt der Track, den wir mal empfehlen würden, weil er die Sample vom Ort und unser Wissen, wie man mit Rhythmus umgeht oder wie man mit den Strukturen umgeht, eigentlich in bestimmte Strategien überführt und aus diesen Strategien ein Vorschlag eben erstmal da ist, aber das ganze prozessual offen bleibt. Das heißt, wir wissen, dass sich Stadt immer verändert, also muss man gleich die Veränderungsprozesse mitdenken in den Strukturen. Um euch mal einen Einblick zu geben, ganz klein, man kann natürlich jetzt in so eine Schrebergartenanlage gehen und sagen, ja Quatsch hier, das sind alles irgendwie Leute, die da aus irgendwelchem gefundenen Müll irgendwie so ein bisschen Bricolage machen, vielleicht ist es noch ganz nett, ganz kauzig, aber jetzt lassen wir die richtigen Architekten ran. Man kann aber auch das anders sehen und sagen, man kann davon lernen und kann sagen, mit was für Materialität arbeiten die und wie übersetzen wir es denn eigentlich? Und wenn man sich ansieht, wie die Materialität an den Orten funktioniert oder welche Typologien vorhanden sind, dann findet man auch die Referenzmodelle in der Architektur dafür. Und so übersetzt sich dann dieser kleine Folientunnel eben in das Maison La Tapie von Lacaton und Vassal, französische Architekten. Oder wir sehen, dass sämtliche Strukturen, die aufgestellt werden, an denen hochrangt, angebunden wird, angehangen wird, eigentlich Supportstrukturen sind. Und dann ist man beim frühen historischen Beispiel von Le Corbusier, dem Maison Domino, oder eben bei Grundbau und Siedler oder bei dem Centre Pompidou zum Beispiel. Das wären eigentlich jetzt so der Versuch auch, mit unterschiedlichen Leuten zu kommunizieren, eigentlich sowas wie den Rosetta-Stein herzustellen. Ja, also wir lesen in dem Feld und sagen, hey, das wäre eine Referenz, die sich eigentlich in der Sprache auch von Architektur mit diesem Zeichen abbilden ließe. Genauso Themen, die vielleicht jetzt weniger typologisch oder architektonisch sind, sondern eigentlich eher bestimmte Prozesse und soziale Strukturen beinhalten, also Durchlässigkeit der Grenzen. Wenn man sieht, jeder hat zwar seinen eigenen Grund, aber da werden Grenzen eigentlich innerhalb gar nicht anders abgesteckt. Das sagt uns was über Nachbarschaftlichkeit, über Gemeinschaft, auch über ein konstitutives Außerhalb, weil dann gibt es den großen Zaun ringsrum. Oder eben die Frage nach Opulenz, also wie reichhaltig können Orte sein? Obwohl sie ganz low-cost, off-grid und selbstgemacht sind, können sie eine wahnsinnige Opulenz haben. Welche Verweissysteme gibt es eigentlich? Wie können wir damit umgehen und kann man diese Reichhaltigkeit nutzbar machen? Oder zu sagen, das sind jetzt eher dann im nächsten Katalog Themen, wo wir wissen in unserer Arbeitsweise, wie kommen wir denn auf bestimmte Lösungen, was ist denn unser Wissensschatz, also auch den eigenen Wissensschatz der Büros in diesem Fall, die daran beteiligt waren, zu heben und zu sagen, wir arbeiten oft mit typologischen Verschaltungen. Also der Krokophant, der berühmte, der eben den Kopf und den Schwanz von anderen Tieren hat. Oder zu sagen, wie machen wir Komplexität verhandelbar? Ja, nicht zu reduzieren, nicht zu sagen, wir reduzieren am Ende alles auf eine Statistik, sondern wir halten sie so komplex, wie sie sein kann und machen sie verhandelbar und bleiben eigentlich dabei, möglichst viel zu halten. Und ganz knallharte kalkulatorische Bedingungen gehören da auch mit rein in unsere Arbeitsweise, zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit den Excel-Tabellen und den Zahlen um? Und dann geht es um ganz klare Immobilienberechnungen, wie am Ende eine günstige Miete überhaupt herzustellen ist. Weil wünschen können wir uns alle viel, am Ende muss das in irgendeiner Form bezahlbar sein, man muss die Schrauben identifizieren, an denen man drehen kann. Und dann geht es eigentlich um Möglichkeitsfenster, die zwischen Bodenpreis, Erstellungskosten und Mieteinnahmen liegen. Und aus dieser ganzen Vielzahl lassen sich bestimmte, sagen wir mal, komplexere Handlungsstrategien für so einen Ort entwickeln. Und um dann zu verstehen, was eine zum Beispiel mal sein kann, das heißt dieses typologische Verschalten eigentlich, der Krokophant hier, und man sagt, wir haben in der Nähe des Areals eine sehr robuste Typologie, das ist die Industriehalle. Wir haben die Schreberhütte, das Holzelement, und wir haben diesen Folientunnel des Gewächshauses, und die übersetzen wir in eine robuste Betonbasiskonstruktion mit einem Holzelementebau und einer Klimafassade, einer Wintergartenfassade. Das heißt also auch diese Übersetzungsleistung, ja, wir machen das jetzt in solchen architektonischen oder transformativen Prozessen, das geht auch in anderen Prozessen, es geht auch im Design, ja, es geht auch, wenn ich einen Stuhl entwerfe wahrscheinlich. Genau auf der gleichen Ebene. Ich springe dann mal ein bisschen vor. Am Ende eigentlich das komplexe Nutzungsprogramm des Ortes mit dem gesamten Anforderungskatalog, mit den rechtlichen Grundlagen, mit der Kalkulation am Ort, an den Bedingungen eigentlich zu organisieren und zu gucken, wie sind wir in der Lage, für die untere Medianhälfte der Einkommen von Basel eigentlich bezahlbaren Wohnraum zu bauen im Neubau. Sind wir in der Lage, nach unserem Modell ja. Ja, als kleine Studie. Und auch wieder davon zu lernen, es zu dokumentieren, und das ist jetzt nicht eine Publikation, um sie irgendwie als Publikation, sondern es ist erstmal für uns eine Ablage dieses Wissens. Das liegt jetzt hier, wir haben das genutzt, um unser Wissen für uns selbst zu dokumentieren. Und das ist ein Team gewesen von 6 Leuten aus 2 befreundeten Büros oder verpartnerten Büros, und die das eigentlich genutzt haben, um sich selbst diesen Wissensschatz zu heben.
Womit wir auch schon beim Punkt 5 wären, das Rewrite, Reuse, React ist natürlich auch ein großes Thema, was uns in der Schweiz beschäftigt, weil Raum als Ressource anders vorhanden oder weniger vorhanden ist als vielleicht hier in Deutschland. Auf der Landkarte der Schweiz seht ihr im Grunde genommen die Areale, die wir in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben. Unser Spezialgebiet in dem Basler Büro ist wirklich die Umnutzung von ehemaligen Industriearealen. Das Gundeldinger Feld ist eines der ersten gewesen, die Denkstadt bzw. Kantensprung AG entwickelt hat. Und diese Ausblicke, diese Orte, die noch nicht mehr waren, sind eigentlich genau auch in diesen dialogischen Prozessen, also quasi diese Methodologie, die wir euch jetzt in den letzten 40 Minuten gezeigt haben, angewandt an diesen großen Arealen, die bis zu 40.000 Quadratmeter Grundfläche haben und die über eine lange Zeit, also bis zu 15, manche auch bis zu 20 Jahren von uns begleitet und entwickelt werden und in diesen kleinen verschiedenen Schritten, die wir euch gezeigt haben, transformiert werden. Das Gundeldinger Feld ist eines dieser Beispiele, aber auch der Lagerplatz Winterthur, der von der Stiftung Abendroth gekauft wurde 2009 und den wir im Auftrag dieser Stiftung im Dialog entwickeln. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, den wir sagen wollten, diese Art von Städtebau, also dieses iterative, prozessuale, wo es nicht diesen einen Masterplan gibt, den man dann umsetzt, sondern dieses wirkliche am Ort entscheiden und auch in kleinen Schritten zu entscheiden, dafür brauchst du natürlich auch das Gegenüber. Und wir haben das Glück in der Schweiz, dass wir einige Auftraggeber haben, die eben genau diese Prozesse verstehen, weil sie merken, okay, wir kommen nicht mehr mit diesem Top-Down, aber auch nicht nur mit Bottom-Up weiter, sondern es braucht verschiedene Sprachen, es braucht auch verschiedene Herangehensweisen, und wir stoßen da auf, eigentlich auf Verständnis oder auch wirklich auf eine Bereitschaft, diese Wege zu gehen, wo am Anfang noch nicht ganz klar ist, wie dieses Areal später mal aussieht. Aber eins ist immer klar, die Bruttorendite oder auch die Mietpreise, die müssen von Anfang an festgelegt werden.
Ja, also sagen wir mal so, ohne zu rechnen, funktionieren diese Prozesse nicht. Ne? Man könnte jetzt stehen bleiben, ihr geht raus, guckt euch ja die Quartiere an und ihr werdet sehr viel lernen, das ist super, das ist ein super Schritt. Und erstmal zu beobachten und zu schauen, was kann ich eigentlich mitnehmen, an den eigenen Methoden zu arbeiten. Wenn es jetzt um die Relevanz des auch wieder Mitschreibens, dass der Mitgestaltung auch von Stadt geht, egal ob man jetzt sagt, man will für bezahlbaren Wohnraum eine Perspektive entwickeln oder für bezahlbare Gewerbeflächen, was ein Riesenthema ist, die gibt es in großen Teilen Deutschlands eben nicht, in den großen Innenstädten überhaupt nicht mehr, der Großstädte. Und in der Schweiz, dann kommt man um das kalkulatorische Element nicht drumherum. Am Ende gehört die Fläche irgendwem und der will damit arbeiten. Und jetzt ist die Frage, sind das nachhaltige Prozesse, die man anstößt oder mit denen man arbeitet, oder sind das einfach nur, sagen wir mal, schnelles Renditeabschöpfen an den Ebenen? Und was wir eben machen oder wo wir uns beteiligen in den Prozessen, das ist schon immer die Frage, mit wem arbeitet man da? Und man sucht natürlich immer nach nachhaltigen Strukturen, die man auch vertreten kann. Zahlen spielen eben eine große Rolle dabei und nur dann lässt sich's langfristig eigentlich auch stabilisieren. Das ist eigentlich jetzt so ein letzter Ausblick. So eine, sagen wir mal, Zukunftsvorwegnahme, die eben auch versucht, so einen Ort, das ist die SBB-Areal in Zürich, nicht als architektonisches Modell zu verstehen, sondern eher aus den Alltagspraktiken heraus aufzuladen. Und das war eigentlich so ein Konzept-Rendering, was den klassischen Architektur-Renderings natürlich entgegensteht, ja, die dann oft den obligatorischen Skateboarder haben und weniger auf die wirklichen Aneignungspraktiken oder auch die Überhöhung setzen. Und hier ist absichtlich auf architektonische Eingriffe eigentlich verzichtet und es versucht, das eigentlich nur als einen Ort erstmal darzustellen, der aus seinen Alltagspraktiken heraus lebt, als Zukunftsvorwegnahme.
Vielen Dank. Ich fand so zwei Sachen total spannend. Diese Sample Pads, inwiefern sind die von Individuen, also von Leuten, die vor Ort aktiv sind, abhängig? Und inwiefern sind sie über so ein Sample Pad sammelbar und dann auch übertragbar in einen anderen Stadtteil? Das ist die eine Sache, die mir sofort eingefallen ist. Und für die Workshops in der kommenden Woche fand ich jetzt persönlich das Erlebnis total schön, diese geheimen Orte aufzufinden. Also es gibt ja das Konzept beim Beobachten, dass man mit niemandem spricht. Es gibt aber auch das Konzept, dass man genau auf die Anwohner zugeht und die Bewohner, die Nutzer, die Akteure dort vor Ort fragt. Es gibt das Negativbeispiel, das ist die Pharmaindustrie, die sozusagen in die Wälder der anderen Kulturen geht und dort die Indianerpfade verfolgt und schaut, also welche Medikamente sich sozusagen herstellen lassen. Aber es gibt eben auch das total positive Beispiel, ja, zu schauen, was ist sozusagen dieser Geist vor Ort und was kann ich dann am Ende vielleicht, und das meine ich eben nicht pharmaindustriemäßig, in mein Samplepad hineinpacken. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir doch 10 Minuten Pause machen und dann so 10 nach erst beginnen. Das ist jetzt, glaube ich, ich hoffe, das ist jedem recht. Da es ein Impulsvortrag ist, schließe ich jetzt mal Fragen aus und da die Zeit fortgeschritten ist, ist es vielleicht auch gut so.